ETC, Podcast für kreatives Schreibhandwerk mit Manuela Sonntag und Christine Schumann.
Dann würde ich sagen, reiten wir los.
Ja, warum nicht?
Reiten wir los. Herzlich willkommen zur heutigen Folge ETC. Wir machen heute Workshop Talk September, in dem wir erzählen, was wir im letzten Monat so gemacht haben. Ich habe es mir abgewöhnt, über zu erklären, was das Konzept dieser Folge ist, weil wir haben das jetzt fast ein ganzes Jahr gemacht und wir müssen das jetzt einfach irgendwie, ne, ja. Wer es bis jetzt noch nicht begriffen hat, wie das funktioniert, weiß ich auch nicht. Also, erzähl doch mal, was hast du im letzten Monat, seit wir uns das letzte Mal unterhielten, so gemacht? Ich kann mich erinnern, wir haben beim letzten Mal schon so ein bisschen Sensitivity Reading besprochen.
Genau.
Und da war und Formatierung und so. Von daher gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass du so in den Endzügen weitergemacht hast Veröffentlichung.
Im Todesröcheln schon. Ja, ich bin jetzt, soweit man das sagen kann, mit meinem Teil des Veröffentlichungsprozesses sozusagen fertig. Ja, ich muss eigentlich nur noch, also ich warte jetzt drauf, dass ich so ein Testexemplar von meinem Buch kriege, dass ich mir das angucken kann, ob das mit dem Cover, mit den Farben so alles passt. Weil das jetzt auf dem Bildchen, das sie einem zeigen, was man abnicken soll, von wegen so, ja, das ist das Cover, ich stehe dazu.
Ja, es ist schwierig, vor allen Dingen, weil man auch die Faltkanten nie so richtig einschätzen kann. Ich meine, wir haben auch gelernt, zumindest bei Illusion 1 habe ich mit der Druckabteilung von BOD tatsächlich noch gesprochen. Weil mir persönlich wäre sowas egal gewesen, aber meine Coverdesignerin wollte die Info haben, ob sie was falsch gemacht hat oder ob die Druckerei was falsch gemacht hat, weil sie halt sehr schöne Buchrücken gemacht hat für die Bücher mit so einem speziellen Design. Und dann kam der Probedruck zurück und das, ja, war so ein bisschen unsauber, rutschte so ein bisschen über die Knickkante. Aber dann wurde uns gesagt, dass eine Fehlertoleranz von bis zu 2 Millimetern ignoriert werden muss, weil die Druckereien das nicht besser können und Drucken ist offensichtlich keine exakte Wissenschaft.
Okay.
Von daher finde ich es immer ganz gut, wenn man sich das dann mal tatsächlich so live und in Farbe angucken kann. Ich finde das auch immer sehr schön, um zu testen, ob ich tatsächlich das Buch aufmachen kann, ohne sofort einen Tippfehler zu finden.
Ja, ich meine, das war ja, was dazu geführt hat, dass ich nochmal drüber gelesen habe, ne? Dass ich aufgemacht habe und gleich in der ersten Szene 2 Fehler gefunden habe. Ja, ich muss mal schauen, wie das ist mit der Fehlertoleranz da bei den Buchrücken. Das ist eigentlich ganz gut, dass du das nochmal erwähnst, weil das beim dünnsten Buch wird das ein bisschen knapp. Da ist das weniger als 2 Millimeter wahrscheinlich. Also werde ich dann einfach die Schriften auf dem Buchrücken bei allen so ein bisschen kleiner machen. Auf jeden Fall Platz ist. Genau, aber mir geht es halt vor allem um die Farben. Ich meine, ich könnte jetzt auch einfach mal hingehen und das mit meinem Browser aufmachen, hier auf meinem Rechner, die Datei, um zu sehen, ob die dann auch so aussieht. Und das einfach ein Darstellungsproblem mit meinem Browser ist. Aber ich möchte einfach um meines Seelenfriedens halber, weil es halt nicht nur so war, dass die Farben irgendwie da so ein bisschen dunkler ausgesehen haben oder so ein bisschen bläulicher, sondern die sahen so ein bisschen matschiger aus. Was ich sehr unschön fand, weil was mir halt an meinen Covern gefällt, sind halt die klaren Farben, die leuchtenden und so, und das irgendwie matschiger zu haben. Ich meine, ich hoffe sehr, dass es nur ein Darstellungsproblem mit meinem Browser war, weil ich jetzt auch nicht wirklich wüsste, wie ich das ändern sollte. Und ich habe das auch beim Covermachen selber, habe ich meine Monitoreinstellungen so gemacht, dass das halt für Print kalibriert ist, so wie Printer halt die Farben kalibrieren und sRGB als Farbprofil verwendet. den ganzen Prozess lang und das auch als sRGB exportiert habe. Also eigentlich müsste das, ne? Hm. Und ja, wir werden sehen. Ich warte jetzt noch
drauf. Aber einen Probedruck zu haben ist ja auch normal. Also, ne, weil man es ja sowieso nie einschätzen kann. Man hat das halt flach vor sich im Text oder im Bildbearbeitungsprogramm oder wo auch immer. Und vielleicht liegt das daran, dass ich das räumliche Vorstellungsvermögen von einer Qualle mit Sehschwäche habe, aber ich kann mir das nicht vorstellen, wie das dreidimensional aussieht. Ich brauche halt so einen Probedruck in der Hand, den ich mir dann vorstellen kann, wo ich mir denke, ja, so oder auch eben so nicht. Also bei der Versammlung damals war das auch so, dass ich nochmal nachjustiert habe, weil das Lila, was ich eingestellt hatte in meinem Photoshop, sah sehr schön aus. Das Lila, was dann tatsächlich durchgekommen ist, weil ich auch ein mattes Cover wollte für das Buch, war dann halt fast schwarz. Und das sind dann so Sachen, die weiß man halt vorher nicht. Ne? Das kannst du halt vorher nicht einschätzen, wie das halt im Druck und mit der Versiegelung und so nachher halt alles aussieht. Mhm. Und da muss man halt mal schauen. Aber bin ich mal sehr gespannt.
Ja. Ja, ich meine, jetzt in den Mockups, die ich heute gebastelt habe für mein Buch, dass ich das auch auf meiner Homepage und so dann mal so ein bisschen so hübsch präsentieren kann, sah das Cover sogar noch besser aus als flach, muss ich sagen. Also ich hab jetzt für alle drei Bände so ein Mockup und saß davor und habe irgendwie so zufrieden in mich reingelächelt, weil das genau so aussieht.
Ich mach das ja, ich hatte das ja eben schon beschrieben, ich mache das halt oft mit Placeit, einfach nur deswegen, weil man da halt dieses 3D-Ding halt auch in so Bücherregale reinsetzen kann oder so, so Leuten in die Hand geben kann, die das dann lesen, so auf diesen Beispielbildchen. Das finde ich irgendwie immer total witzig. Weil es sieht dann plötzlich irgendwie, weiß ich nicht, es sieht plötzlich dann nach einem Buch aus und vorher war es irgendwie nur ein Bild und ein Textblock. Das ist ganz weird.
ja, nee, ich bin zu geizig dafür. Ich investiere lieber meine Sanity Points und meine Zeit. Was aber auch, ich meine, es ist dann auch das nette Erfolgsgefühl, so dass man es dann hingekriegt hat und die Tücke des Objektes besiegt hat und so. Das ist immer was, ich bin so ein DIY-Typ. Ich will Sachen selber machen. Das ist einfach. So bin ich. Ja, aber jedenfalls bin ich mit den Covern sehr zufrieden. Wie die jetzt aussehen. Ich meine, ist natürlich, ich bin Laie und habe überhaupt gar keine Ahnung, wovon ich rede. Aber die Sache ist ja auch, dass die meisten Leute, die dieses Buch ansehen werden, sind Laien und haben keine Ahnung, wovon ich rede. Und werden wahrscheinlich einfach nur die hübschen Farben und Textur und Form und ach, das ist ja nett und das passt dann. Und was dann irgendwie ein Profi-Spezialist dazu sagt, ist mir dann im Grunde nicht ganz so wichtig.
Du hattest doch auch einen Profi, der drüber geguckt hat.
Ich hatte einen Profi, der drüber geguckt hat und der jetzt nicht so mega begeistert war von den Schriftarten, die ich ursprünglich hatte, war dann etwas immer noch nicht mega begeistert, aber etwas weniger unbegeistert von den Schriftarten, die ich dann jetzt letztendlich genommen habe. Aber die Sache ist, sie hat halt auch, ich hatte ursprünglich Drop Shadows drauf, um irgendwie dem Ding so ein bisschen Dreidimensionalität zu geben. Darauf habe ich dann verzichtet, was letztendlich auch besser aussah. Aber das fand ich noch mal ein sehr informativer Punkt, dass sie sagte, so ja, sie hatte einen Designprofessor, der sagte, Schlagschatten des Todes, niemals, never ever so ein Drop Shadow drauf machen. Und dann hat sie aber einen Kollegen, der irgendwie so Honorar von um die 1.000 Euro für ein Coverdesign aufruft und der überall Schlagschatten hinmacht. Und offensichtlich seine Arbeit so beliebt ist, dass er eben diese Preise aufrufen kann. Und ja, also so schlimm kann es dann wohl nicht, nicht sein mit dem Schlagschatten,
sondern es tatsächlich. Manchmal hilft es tatsächlich der Lesbarkeit, manchmal halt nicht. Das kommt halt so ein bisschen auf die, das kommt so ein bisschen auf die Schriftart an und auf das Design und wie die Hintergrundfarbe ist und so. Das habe ich auch schon festgestellt. Weil ich bin auch ein großer Fan von Schlagschatten. Ich finde das eigentlich ganz nett. Aber ne, manchmal bei den Bruchstücken zum Beispiel habe ich es dann auch gelassen. Das ist auch so eine Sache, so mit hellen Hintergründen, finde ich, schadet es der Lesbarkeit oft. Bei dunklen Hintergründen tatsächlich irgendwie hilft es meistens, aber ist jetzt natürlich auch nur so ins Blaue fabuliert aus den 5 Covern, die ich schon mal gemacht habe.
Naja, es waren halt, es war halt jetzt an den, am Text hatte ich an dem auch der Lesbarkeit halber halt einen Schlagschatten drum gemacht, weil irgendwie so ein Rand drum laufen lassen sah halt irgendwie noch schlimmer aus. Und dann halt einfach so einen dunklen Schatten drunter zu legen, damit sich weiße Schrift vom Hintergrund besser abhebt, war halt so meins. Und ich hatte dann halt im ursprünglichen Entwurf war halt dieses Blättermuster, das sich so über das Cover zieht. Da hatte ich halt einen Schatten hingemacht, dass es halt so aussieht, dass diese Blätter halt irgendwie so ein Millimeter oder so über dem eigentlichen Cover schweben. Das fand ich an sich ganz hübsch, aber ich habe es dann weggelassen und im Grunde war es jetzt auch nicht so, dass ich dann das Gefühl hatte, oh nein, jetzt fehlt aber was. Mhm. Jetzt, das ist aber ganz schlimm. Von daher habe ich ihn dann weggelassen, den Schatten. Aber ja, das ist halt so der Punkt. Es gibt halt so eine Geschmacksgrauzone. Ich meine, es gibt eindeutig super cool aussehende Cover und dann gibt's Cover, die eindeutig jemand in Microsoft Paint mit der Maus gemalt hat. Und dazwischen gibt's dann so ein breites Spektrum und ab einer gewissen kritischen Masse der Qualität ist es für den Laien auch nicht mehr zu unterscheiden, ob das jetzt irgendwie mega professionell ist. Es sieht halt okay aus. Es ist halt ein Buchcover, das bei dem ich nicht das Gefühl habe, oh, da hat sich aber jemand überhaupt gar keine Mühe mit diesem Cover gegeben. Weißt du? Genau. Aber ja, so ist
das. Machst du denn die Mockups auch unten in den Post, damit sich die Leute, die das noch nie gesehen haben, auch was drunter vorstellen können?
Ich kann den Mockup, ich mach mal den Moment. Notizen, das schreibe ich mir gleich auf. Ich kann das Mockup zum ersten Buch, kann ich unten reinpacken. Das ist mir, was ich heute auch noch so tue, ist meine Verwandtschaft so ein bisschen telefonieren. Wer gerne, Moment, Mockup in die Shownotes. Wer gerne eine Vorabversion von meinem Buch gerne hätte, von meinen 3 Büchern. Und da ist mir dann auch schon aufgefallen, dass ich dann wohl hingehen muss und bei Buch 2 und 3 irgendwie so einen Zettel über den Klappentext kleben muss, auf dem draufsteht, der Klappentext von Buch 2 verrät das Ende von Buch 1. Bitte nur lesen, wenn dir das total egal ist. Ansonsten, weißt du?
Ja, verstehe ich. Ich meine, da haben wir ja drüber gesprochen, dass das halt bei fortlaufenden Serien halt nicht, also glaube ich, auf Dauer nicht zu vermeiden ist. Ich habe jetzt nicht so exzessiven Research dazu betrieben, aber die Serien, die ich mir angeguckt habe, haben alle Spoiler in den Klappentexten, an irgendeinem Punkt musst du dir halt denken, wenn deine Serie nicht dafür gedacht ist, dass du an jedem beliebigen Zeitpunkt einsteigen kannst, dann ja, haben die Leute, die mit Buch 5 anfangen wollen, halt auch Pech gehabt.
Ja. Ja, ich meine, es ist ja jetzt auch mal so ein bisschen davon auszugehen, dass die Leute, die das dann tatsächlich in der freien Wildbahn irgendwie kaufen, sozusagen, dass die erst das erste Buch lesen und sich dann denken, okay, das passt mir und dann kaufe ich das zweite und das passt mir auch, dann kaufe ich das dritte und das so sich irgendwie, wenn ich mal so erfolgreich bin mit diesem Buch, dass es da einen Schuber mit allen 3 Büchern drin gibt, gehe ich davon aus, dass der Plot dieser Bücher derart weitläufig bekannt ist, dass da dann halt die Klappentexte jetzt auch nicht mehr wirklich was spoilern. Ich meine, wer läuft heutzutage noch rum und weiß nicht, dass Dumbledore stirbt? Also, das, weißt du, und ich meine...
Ja, ab irgendeinem Punkt ist es sowieso egal. Mal ganz davon abgesehen, ich schließe ja immer von mir auf andere, ne? Mhm. Weil ich immer davon ausgehe, ich bin eine Basic Bitch. Das heißt, ja. wenn ich das so drauf bin, dann ist wahrscheinlich eine signifikante Querschnittssumme anderer Menschen auch so drauf. Wenn ich irgendwie ein Buch sehe, also sagen wir jetzt mal, ne, ich mache halt irgendwie bei Amazon halt irgendwie so ein, ne, so ein Cover Search, mhm, oder irgendwie so, guck mir so neue Cover an, und dann würde ich halt auf das dritte Buch klicken, weil mir das Cover am besten gefällt. Was übrigens tatsächlich der Wahrheit entspricht.
Ja, ich weiß, da ist rot drin. Elas Lieblingsfarbe ist rot.
Deswegen ich halt auch abgelehnt habe, ein Sammelband zu erhalten, in dem dann nur ein Cover ist, weil ich möchte gerne alle drei haben, um sie in mein Regal zu stellen. Anyway, ne, wenn ich jetzt nur auf das Ding klicken würde, weil das ist das Cover, was mir am besten gefällt, und dann würde ich sehen, okay, das ist Teil 3 von 3, würde ich ja A, schon mal wissen, okay, wenn ich das lesen will, sollte ich bei Band 1 anfangen. Aber selbst wenn ich den Klappentext vorher lesen würde, mir sind Spoiler jetzt eh egal, aber wenn ich jetzt davon ausgehe, ich bin jetzt ein Mensch, den Spoiler theoretisch interessieren, ich verstehe ja, ich habe ja keine Ahnung, wovon die Rede ist. Ich lese dann diesen Klappentext und das ist alles irgendwie so völlig kryptisch, weil ich keine Ahnung habe, was in den 2 Bänden vorher passiert, worum es überhaupt geht, wer diese Leute überhaupt sind. Und dann denke ich mir, dann würde ich vielleicht das erste Buch kaufen, und bis ich das erste Buch ausgelesen habe, habe ich den Klappentext vom dritten Buch doch eh schon wieder vergessen. Also.
Wahrscheinlich, ja.
Na, von daher ist das halt einfach, dass ich mir halt immer denke, meine Aufmerksamkeitsspanne und mein Gedächtnis sind nicht so gut, dass ich mich langfristig spoilern kann, einfach nur, weil ich aus Versehen nicht auf das erste Buch geklickt habe in der Serie. Solange das immer offensichtlich ist, dass das Teil irgendwas von irgendwas ist, sollten die meisten Leute selbstständig genug sein, darauf zu kommen, dass man vielleicht bei der Kaufentscheidung mit Buch 1 anfangen sollte.
Ja. Ja. Naja, das habe ich jedenfalls, ne, weil ich habe ja Schreibpause. Und da musste ich mich anderweitig beschäftigen. Wobei ich die letzten Tage halt damit verbracht habe, Buch zu layouten. Also da zu sitzen und irgendwie so halb schielend über diesen Text drüber zu scrollen. Über insgesamt 700, ne, in dem Format sind's ja 800 Seiten. Drüber zu scrollen und zu gucken, dass das nirgendwo... ich meine, Witwen sind mir egal. Also, dass irgendwie die erste Zeile von einem Absatz die letzte Zeile auf einer Seite ist, das ist mir egal. Ich verstehe nicht, warum irgendjemand damit ein Problem haben sollte. Was daran ästhetisch das Problem ist. Ich verstehe auch nicht so wirklich, was ästhetisch das Problem damit ist, wenn die erste Zeile auf einer Seite nicht komplett voll ist. Also wenn die erste Zeile auf einer Seite die letzte Zeile eines Absatzes ist, sofern es irgendwie so ungefähr die Hälfte der Zeile noch füllt.
Wollte ich gerade sagen, das kommt immer so ein bisschen auf den Eindruck der Seite an, aber prinzipiell würde ich dir zustimmen. Genau. Wenn halt irgendwie oben auf der Seite zu Anfang irgendwie nur 3 Worte stehen, dann finde ich das meistens komisch.
Ja.
Dann gehe ich meistens zurück und lösche noch 3 Worte irgendwo raus. Irgendwas findet man immer.
Echt?
Mach noch einen Absatz zusätzlich irgendwo hin oder so, das geht auch immer. Nein. Ja. Man kann ja auch mit dem Zeilenabstand und so ein bisschen
ja,
spielen.
Ja, ich gehe da mit dem Buchstabenabstand.
Oder so.
Das geht.
Aber ja, nö. Auf sowas achte ich auch nicht. Also wenn das nicht völlig seltsam aussieht, dass halt nur noch 3 Worte irgendwo auf einer Seite stehen oder so, oder die Seite mit irgendwie so einem Halbsatz oder sowas anfängt. Da habe ich keine Zeit. Dafür schreibe ich so lange Bücher. Wenn ich mich auf jeder Seite mit sowas aufhalten würde, dann würde ich ja nie fertig werden.
Ja, es ist genau. Und ich stelle fest, dass dieses irgendwie für den Druck vorbereiten ist. Ne, mit meiner Überarbeitung, habe ich ja schon erzählt, bin ich nicht mehr halb so paranoid, wie ich früher mal war, beziehungsweise wahrscheinlich nicht mal mehr 10% so paranoid, wie ich damals mal war. Aber dieses Layouten, das befeuert ja irgendwie sämtliche Ängste.
Weil, das macht man ja auch seltener. Ja, Überarbeiten macht man ständig, aber wann muss man denn mal layouten? Alle paar Jahre mal.
Ja,
weil,
aber pass auf, hier ist die Sache. Ich habe meine Bücher, ich hatte die schon letzte Woche. Nee, vor, in der Arbeitsrunde vorher hatte ich die alle schon, erster, zweiter, dritter Band, alle schon gelayoutet. So. Und dann habe ich über den ersten Band nochmal drüber geguckt und festgestellt, oh, die Seitenzahlen sind ja falsch. Da habe ich irgendwo bei einem Abschnittumbruch, Kapitelumbruch, habe ich irgendwo versehentlich falsche Worte hingemacht. Und dann falsche Seitenzahl hingemacht. Und dann habe ich noch mal ein bisschen drüber gescrollt und festgestellt, oh, da ist ja haufenweise, weil ich schon auch so in, das ist, ich habe das in Blocksatz gesetzt. Hm? Und da kommt es dann ja gelegentlich vor, dass man irgendwie so super breite Spaces zwischen den Worten hat, weil der irgendwie was nicht sinnvoll getrennt kriegt. Und da muss man halt hingehen und ihm sagen, ja, dann setzt die, das ist so ein Scheiß, warum macht er das nicht automatisch? Warum hat dieses Programm keinen Algorithmus drin, der automatisch erkennt, okay, jetzt musste ich hier die Abstände zwischen den Worten, die Spaces, sind länger als irgendwie 2,5 normale Spaces. Wenn ich das ideal setzen kann und das ist länger als 2,5 davon, also gehe ich hin und reduziere den Abstand der Buchstaben um 1%. Wenn das nicht funktioniert, reduziere ich den Abstand um 2%. Wenn das nicht funktioniert, gebe ich auf und lasse es halt so. Weil ab 3% fängt man so langsam an, das zu sehen.
Ja, so. Stimmt.
Und oder irgendwie, okay, wenn ich dann auf 3% gehen muss, dann gehe ich und mache den Absatz vorher auf 2% und den davor und auf 1% und den danach auf 2% und den danach auf 1%, dass sich das so ein bisschen, weißt du, dass das so ein bisschen fließt, obwohl vielleicht ist es dann auch offensichtlich, ich weiß es nicht. Aber warum macht das Programm das nicht automatisch? Warum muss ich da drüber scrollen und irgendwie, bis mir die Augen bluten, ja? Naja, jedenfalls habe ich dann dieses, dass ich eigentlich fertig hatte und dann wollte ich eigentlich nur gucken, okay, wo habe ich denn die falsche Seitenzahl und stell fest, oh, da ist ja irgendwie so ein TE-Punkt, Anführungszeichen oben in der ersten Zeile auf dieser Seite. Wie konnte das passieren? Oh, und da sind riesige Spaces. Da habe ich irgendwie das, wie konnte das passieren? Okay, also hingegangen, die ganzen Buchstabenabstände wieder auf fürs ganze Dokument auf Null gesetzt und nochmal von vorne angefangen.
Mhm.
Und irgendwie, ja, dann bin ich so, das ist das Krasseste. Ich bin dann so bis zur Mitte vom Buch gekommen, bis ich irgendwie keinen Bock mehr hatte oder bis mein Arbeitstag einfach vorbei war. Und am nächsten Tag habe ich die Datei wieder aufgemacht und wusste nicht mehr, okay, bis wo bin ich gekommen. Also habe ich nochmal bei Seite 1 angefangen und drüber gescrollt und habe nochmal irgendwie ein halbes Dutzend Stellen gefunden, wo die Abstände zu groß waren und wo irgendwelche Seitenumbrüche dann in drei Worten endeten. Und ich mir so dachte so, das kann ich doch gestern nicht alles übersehen haben. Ich habe das Gefühl, wenn du diese Datei zumachst und dann wieder aufmachst, dann erstellt er die komplett nochmal neu. Und der hat so eine gewisse Fehlertoleranz drin und damit spielt er so ein bisschen rum. Und das führt dann dazu, wenn du es zumachst und wieder aufmachst, ist es nicht mehr exakt genauso gesetzt, wie es war, als du es zugemacht hast.
Mhm.
Sondern der fummelt da irgendwie, das ist auch manchmal sind irgendwie die Zeilenabstände so ein bisschen variierend und so. Also das ist, was Pages, Apple Pages da macht, ist keine exakte Wissenschaft. Und irgendwie ist mir das ja schon so ein bisschen zu doof, ne? Ich meine, ich könnte die Datei jetzt immer wieder aufmachen und nochmal drüber gehen und korrigieren. Und wieder aufmachen, nochmal drüber gehen und korrigieren, bis ich nichts mehr finde. Aber ich, bevor ich die jetzt letztendlich endgültig nochmal hochlade, werde ich dann nochmal drüber gehen und gucken, dass überall die richtigen Seitenzahlen stehen. Und wenn ich noch irgendwo irgendwelche riesigen Zahnlücken finde, werde ich die dann auch beheben, aber nur, weil es mir zufällig ins Auge fällt, weil das auf der letzten oder ersten Seite von einem Abschnitt ist. Und der Rest bleibt halt drin, weil interessiert eh keinen. Weil ich meine, du, also Ich lese ja, mein Mann und ich, wir lesen uns ja seit langer Zeit schon. Wir hatten es zwischendurch mal wieder vergessen, aber letztes Wochenende haben wir nochmal 50 Seiten vorgelesen von Illusion 2. Mhm. Und jetzt, seit ich irgendwie so mich mit Layout beschäftigen musste, ist mir auch irgendwie so aufgefallen, so, oh, da sind ja zwischendurch schon mal breite Abstände. Und in deinem Buch gibt es da auch einige Stellen, wo das ist, ich weiß nicht, ob Microsoft Word die Option, Buchstabenabstände zu reduzieren, einfach nicht offeriert oder ob du einfach keinen Bock drauf hattest oder ob das Sachen waren, die du übersehen hast. Der Punkt ist, es hat mich in keiner Weise gestört. Es hat mich in keiner Weise rausgerissen. Mhm. Es war mir im Grunde scheißegal, dass da breitere Abstände sind.
Ich habe das irgendwann, also man kann da tatsächlich so eine leichte Zwangsstörung entwickeln. Deswegen habe ich das irgendwann auch extrem reduziert. Und ja, bei Microsoft gibt es diese Optionen alle, aber ich habe das dann auch irgendwann festgestellt, dass, ne, du änderst irgendwie hier noch was und findest da noch was und dann hat sich das da wieder verschoben und dann sieht das auf der anderen Seite wieder blöd aus und so. Und ehrlich gesagt, mir geht's inzwischen so am Arsch vorbei, dass ich mir denke, solange die Seite irgendwie, wenn man sie so einen Meter weghält und die Seite sieht gut aus, dann reicht das. Ist good enough.
Ja, ich scroll.
Weil, wie gesagt, es fällt mir beim Lesen auch nicht auf. Wie gesagt, im letzten Jahr ist mir einmal aufgefallen, dass eine Buch, das ich hatte, das linksbündig gesetzt war. Mhm. Das ist mir aufgefallen. Weil das sah ungewohnt aus. Das war weird. Weil normalerweise sind Bücher immer im Blocksatz. Und dann hast du plötzlich irgendwie diese ausgefransten Kanten da an der Seite, weil das halt irgendwie plötzlich linksbündig ist. Ist mir das aufgefallen? Ja. Hat mich das in irgendeiner Weise berührt, dabei den Inhalt des Buches wahrzunehmen? Nö. Würde ich meine eigenen Bücher linksbündig setzen? Auch nö. Aber, ne, it's just not that deep, bro.
Ja, ich meine, der Vorteil von Blocksatz ist halt, dass du da dann kannst du dann halt an den Wortabständen spielen, um zu versuchen, noch so ein die Waisenkinder, also die Sätze, die letzten Sätze von Absätzen, die ganz oben auf einer neuen Seite sind, ich stelle mir das immer so als Lebensalter vor, weißt du, wenn das nur so ein paar Buchstaben sind, sind das Babys und dann werden das langsam Kinder, Schulkinder und so ab der Hälfte ungefähr sind sie erwachsen und die Erwachsenen kannst du stehen lassen, weil die kommen alleine klar. Aber wenn das irgendwie,
eine Metapher.
Ne? Aber halt, wenn das Waisenkind dann halt noch so ein kleines Baby ist, dann will ich das dann halt auch nicht alleine lassen. Und im Blocksatz hast du dann halt die Möglichkeit, die Seite hochzuscrollen und zu gucken, ob da irgendwie so ein Absatzbaby irgendwo rumhängt, dass du eben mit ein bisschen Buchstabenabstand so eingesaugt kriegst.
Ja, bei solchen Sachen mache ich das auch, aber
und
wenn
das
die,
ist halt,
ne, bei so Zeilen im Blocksatz, die halt einigermaßen okay aussehen, wo man sich jetzt denken könnte, okay, da könnte ich jetzt was dran machen, wird aber 98% der Menschen nicht auffallen.
Ja, ich hoffe auch einfach, dass mein Buch so geschrieben ist, dass du machst das auf und fängst an zu lesen und dann nimmst du eigentlich nichts mehr wirklich wahr, weil dich das Buch so einsaugt und du so
das
gefesselt
ist ja aber
bist.
Auch so.
Und es könnte in Comic Sans gesetzt sein und du würdest trotzdem noch drin versinken.
Ja, das
so
würde ich wahrscheinlich doch.
Buch.
Das würde ich wahrscheinlich. Aber das ist bei so vielen Sachen so. Mir haben früher die Leute gesagt, ich könnte meine Anführungszeichen nicht beide oben setzen. Weil das würde die Leute ja beim Lesen rausbringen. Wo ich mir denke, also ich, wie gesagt, ich schließe von mir auf andere. Ich bin eine basic Bitch. Wenn mich eine Geschichte interessiert, dann ist mir das fuck egal, wie die scheiß Anführungszeichen aussehen. Ob das die französischen sind oder die deutschen oder die englischen oder ob die unten sind, oben sind, wie auch immer sind. Solange mir irgendwas anzeigt, dass das eine wörtliche Rede ist, setzt es von mir aus in Kursiv und mach gar keine Anführungszeichen. Es ist mir wohl.
Oder
Hauptsache, es ist mir irgendwie ersichtlich, dass da jemand gerade redet. Mehr will ich gar nicht. Das ist mir scheißegal. Und ich finde, Leute, die sich an sowas aufhängen, ich meine, ja, vielleicht wird man komisch, wenn man sowas beruflich macht. Mir fallen auch sehr viele Dinge auf, die ich aus beruflichem Interesse halt irgendwie korrigieren muss. Und dann entwickelt man so einen leichten Zwang. Aber ich bin auch immer der Meinung, man muss halt irgendwie so mentalen Zwängen, die man entwickelt, nicht zwangsläufig nachgeben. Es ist halt irgendwie immer so eine Kosten-Nutzen-Rechnung, die man erstellen sollte. So meine geistige Gesundheit und die Anzahl von Menschen, denen das A überhaupt auffällt und wenn es ihnen auffällt, dass es sie stört. Weil das ist ja auch nochmal was. Es gibt so wenige Menschen, denen sowas überhaupt auffällt. Und wenn es ihnen auffällt, wie du gerade schon richtig gesagt hast, ist es meistens so, dass es einem auffällt. Und dann ist es einem aufgefallen. Aber hat es einen deswegen zwangsläufig gestört? Nö, es ist einem nur aufgefallen.
Ja, so, ich meine...
Völlig neutral.
Interpunktionsentscheidungen bei wörtlicher Rede sind ja sowieso, also jemand, der ein Snob der deutschen Orthographie und Zeichensetzung ist, der wird dieses Buch aufschlagen, irgendwie bis Kapitel 2 kommen, anfangen zu weinen und das irgendwie rituell verbrennen. Also,
ja gut, aber ich meine, da haben wir uns ja auch schon öfter drüber unterhalten. Mhm. Wenn du es halt mit Leuten zu tun hast, die sagen, ja okay, aber wenn du deinen Satz mit einem Adjektiv anfängst, dann kann ich dein Buch nicht lesen, weil das ist so ein Prinzip von mir. Wo ich mir denke, okay.
Dann gibt es ganz viele andere
Dann gibt
Bücher,
es, also das ist weirdly specific und ich finde es für dich persönlich ein bisschen schade, dass du deinen Story-Intake dadurch so sehr reduzierst. Aber you do you. Wenn das deine Grenze ist, die nicht überschritten werden kann, dann ist das so. Dann musst du ein anderes Buch lesen. Das ist dann halt leider so. Da kann ich dir nicht helfen.
Genau. Naja, aber was...
Also warten wir jetzt quasi, um das mal so zusammenzubinden und eine Schleife drauf zu machen, warten wir jetzt quasi auf den Probedruck von Buch 1 und dann gibt's einen Probedruck von Buch 2 und dann gibt's einen Probedruck von Buch 3 oder wie hast du das geplant?
Nee. Ich mache den Probedruck von Buch 1, mache ich jetzt einmal so ganz im Voraus, um zu sehen, wie das mit den Coverfarben ist. Wenn das in Ordnung ist, dann mache ich... Probedrucke in dem Sinne, dass ich, du kriegst die hübsche Deko-Ausgabe, Opa Horst will die Deko-Ausgabe, Oma Janne habe ich noch nicht gefragt, meine kleine Schwester hätte gern die Deko-Ausgabe, der Hase kriegt die Deko-Ausgabe, Dani habe ich noch nicht gefragt, aber ja, die jedenfalls werden sehr viele Exemplare von diesen Büchern gedruckt werden, aus unabhängigen von meiner quasi Druckfahnen Bedürfnissigkeit, was für ein Wort, unabhängig gedruckt werden.
Das Wort ist.
Also ich werde jedes Buch vorher mal in den Fingern gehabt haben, um durchzugucken und werde dann auch für die letztendliche Veröffentlichung dann unter Umständen hier und da und dort noch irgendwas korrigieren. Aber ich werde dann, wenn ich das gemacht habe, werde ich keine Vorausdrucke mehr machen, weil ja, warum? Ich habe es ja dann in der Hand gehabt und korrigiert und so. Was jetzt noch ganz interessant war Vorabcover zu entwerfen. Also die Vorabbücher werden das normale Cover haben. Allerdings habe ich hinten drauf neben die BOD-Nummer, die ist halt, wenn man bei BOD das unter der Kategorie Fun halt so spaßeshalber für den Privatgebrauch veröffentlicht, dann kriegt das ja keine ISBN, sondern eine BOD-Nummer und die muss halt hinten drauf mit ihrem Barcode und dann habe ich im gleichen Format noch ein Blepperle daneben gesetzt, auf dem halt draufsteht, erscheint im November 2022, Mai 2023, November 2023, dass das halt für jemanden, der das Buch in die Hand nimmt und er es gerne hätte, das schwer zu übersehen ist. Ich hatte zuerst überlegt, das irgendwie so aufs Frontcover drauf zu machen, weil wenn man ein ARC bestellt, also so Advanced Reading Copy, also Voraus-Leseausgabe, da ist ja dann, die haben ja zum Teil nicht das tatsächliche offizielle Cover drauf, weil da großer Buhai drum gemacht wird, wie sieht das neue Cover aus? Und kriegen dann irgendwie so ein Blepperle vorne drauf, wo halt draufsteht, Arc und bladibla. Und das fand ich aber nicht so schön, weil ich wollte nicht mein hübsches Cover mit einem Blepperle ruinieren. Also zumindest
naja,
die Front. Jetzt klebt es hinten drauf und ich meine, hinten drauf ist sowieso dieser potthässliche Barcode.
Ja.
Da ist dann jetzt auch nicht mehr viel dran zu tun, aber dann bin ich noch so ein bisschen durch die Gegend gehüpft und habe geguckt, okay, in welcher Farbe mache ich jetzt dieses Bläbberle, weil ich wollte es nicht schwarz machen, ich wollte es nicht weiß machen und habe jetzt das auf die Akzentfarbe des Buches letztendlich gemacht, sodass jedes Buch auch seine eigene Farbe an diesem Bläbberle hat. Ja. Und das ist alles so schön, das macht so viel Spaß. Das ist so, ich dachte nicht, dass ich diesen Tag noch erleben werde.
Ich persönlich haben wir schon drüber gesprochen, so Zeilenkorrektur und sowas ist jetzt nicht so mein Favorite, aber also Layout ist ja tatsächlich auch sowas, wo ich so eine gewisse Hassliebe entwickle. Weil auf der einen Seite, ja, kann das natürlich irgendwie furchtbar fummelig sein und einen furchtbar irritieren und nerven und, ne, und dann musst du das noch machen. Und ich bin ja meistens auch noch irgendwie so ein Depp, der halt irgendwie noch irgendwelche Designelemente in den Buchsatz reintut und hier noch ein Bildchen und da noch irgendwie so ein Ding und hier noch so ein Teil und
Ich hatte auch schon so als Szenentrenner und um einen Kapiteltrenner rum hatte ich überlegt, irgendwie so kleine Designelemente, aber dann bin ich irgendwie schon beim ersten Versuch, das irgendwie in den Text einzubauen, bin ich dermaßen bekloppt geworden, dass ich darauf verzichtet habe und spätestens jetzt beim Layouten, spätestens jetzt, wo ich irgendwie versucht habe, irgendwie Waisenkinder, keine Baby-Waisenkinder zu hinterlassen, wäre ich dermaßen gestorben. Jetzt sind das einfach nur noch drei Sternchen mit ein bisschen größerem Zeilenabstand. Und das passt, das funktioniert. Kapiteltitel ist einfach nur der Kapiteltitel. Tag 1, Tag 2, Tag 3, Tag 4. Also meine Kapitel heißen einfach nur Tag sonst wie viel. Und das ist die gleiche Schrift wie auf dem Cover. Und fertig. Und das reicht mir. Ich bin zufrieden damit.
Wie gesagt, manchmal hasse ich mich einfach selbst und deswegen möchte ich mir gerne das Leben schwer machen. Aber es hat halt auch, dieses Gefühl, dass du jetzt diesen Text, mit dem du jetzt so zufrieden, also, ne, das ist ja immer so dieser Punkt, wo man sich denkt, so, ja, das ist jetzt diese Geschichte. Und so wollte ich, also so will ich die erzählen. Das ist ja, ne, unabhängig davon, ob man halt zwischendurch irgendwie Feedback umgesetzt hat von anderen Leuten und so, weil es halt einfach die Geschichte, die du erzählen willst, besser macht. Aber so diesen Punkt, und den habe ich normalerweise auch beim Layouten, wenn ich dann alles hübsch mache und halt irgendwie, ne, und den, da so dieses, ach ja, und ach ja, den Dialog und oh, und das, ja, und das, ach, das liest sich jetzt so schön, bla. Dieses, ne, so, das habe ich dann tatsächlich auch manchmal. Mhm. Und da kann ich mich dran erinnern, manchmal hat man halt auch irgendwie diese kleineren Design-Orgasmen, wenn einem irgendwas besonders, also wenn man halt so diese Aha-Erlebnisse hat, kann ich mich erinnern bei der Versammlung, weil ich bis zum Layouten, war ich mir nicht sicher, was ich mit diesen blöden Kapitelüberschriften machen soll. Weil meine ursprüngliche Idee für die Versammlung war irgendwann mal, dass die Kapitel irgendwie so, weiß ich nicht, so lateinische Sinnspruchüberschriften kriegen, weil Faust halt ein prätentiöses Arschloch ist und ich dachte mir, das passt halt irgendwie zu ihm. Das hat aber aus vielen verschiedenen Gründen habe ich dann so hin und her, weil zum einen stehe ich nicht so auf Kalendersprüche, zum anderen habe ich dann gedacht, ja, super, und mein Latinum ist schon so lange her, dass man sich natürlich auch auf das verlassen muss, was man im Internet findet. Was jetzt auch nicht so toll ist und bla. Und als ich dann irgendwann so beim Hin- und Hersetzen so, ja, aber was machst du denn jetzt und was machst du denn jetzt mit diesen scheiß Kapitelüberschriften? Und also für die Leute, die das nicht wissen, die dieses Buch nicht gelesen haben, auf diesem Buchcover ist ein Tarotdeck drauf. Und das hat sehr viel mit dem Inhalt zu tun. Es geht also sehr viel um Tarot und Symbolik von Tarot und Bedeutung und bla. Und als ich diese Eingebung hatte, keine Überschriften zu machen, sondern wirklich einfach nur den Prolog mit einer großen Null und Kapitel 1 mit so einer riesigen römischen 1 anzufangen. Das war so eine innere Explosion. Ich dachte, oh mein Gott, es ist alles, was ich jemals wollte. Und es ist einfach.
Aha.
Das war sogar noch besser, weil das ist, glaube ich, das einfachste Layout, das ich je gemacht habe, weil die Überschriften sind halt wirklich nur diese riesigen römischen Schriftzeichen, also diese riesigen römischen Nummern, die halt auch in Schriftgröße 100 oder so auf dieser Seite sind, die halt wirklich so dich so erschlagen, wenn du ein neues Kapitel erreichst, weil das war so der Effekt, den ich wollte. Und die Szenentrenner ist halt so ein Unendlichkeits-8-Ding. Das hatte ich in den Sonderzeichen einfach drin. Das konnte ich dann halt aus den Sonderzeichen rausnehmen.
Oh,
da sind gar keine Bildelemente drin. Da ist gar nichts drin. Das ist alles nur fließt. Das war so schön. Das ist so einfach.
Ja, nee, manchmal ist einfach auch besser. Das Einzige, was ich noch entscheiden muss, ist, welchen Titel ich meinem Epilog gebe. Weil, also das Buch geht bis Tag 44, glaube ich. So läuft das durch. Also zwei Tage werden mal zwischendurch aus Gründen übersprungen. Aber ansonsten ist halt jeder Tag ein Kapitel. Und ich musste auch so lachen, als irgendwie habe ich im Internet gelesen, so, ja, deine Kapitel sollten alle ungefähr gleich lang sein. Und dann bin ich mal irgendwie drüber gescrollt und ich habe Kapitel, die sind irgendwie 40 Seiten lang, dann habe ich Kapitel, die sind 4 Seiten lang. Das geht halt einfach nicht bei mir. So, ich meine,
ich habe auch schon mal ein Kapitel gesehen in einem Buch, das war 3 Sätze lang.
Aha.
Also. Ja. Ne? Man muss ist für mich so eine Sache, die ich sowieso ausblende.
Genau. Naja, aber jedenfalls ist halt die Überlegung, weil ich meine, ich könnte Epilog drüber schreiben, aber ich mag nicht wirklich Epilog drüber schreiben. Und ich möchte halt einfach diesem Tag einfach die Zahl geben, die dieser Tag hätte. Und jetzt ist die Frage, weil das endet, das letzte reguläre Kapitel ist Kapitel 44. Mache ich dann das Epilog-Kapitel? Mache ich das dann Kapitel 450, also wie 45 nur mit einer Null dran? Oder mache ich da 410 draus, halt wie 365 plus eben 45? Das ist sozusagen, es ist ein Tag und ein Jahr und ein Tag später.
Also finde ich persönlich schöner, aber das ist 400, nur meine persönliche Meinung.
410?
Ja, so 410 ist eine schöne Zahl.
Okay.
Ich habe ein ästhetisches Empfinden für manche Zahlen. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Weswegen ich auch ziemlich lange behauptet habe, ich wäre 28, weil 28 einfach eine sehr schöne Zahl ist, auch als ich erst 27 war, weil 27 finde ich eine hässliche Zahl.
Oh, ich war so enttäuscht, als ich aus psychischen Gründen das völlig verpeilt habe, das Jahr, in dem ich 21 war. Ich weiß nicht, ich finde 21 fand ich so geil und dann hatte ich Geburtstag und ich habe so fest damit gerechnet, dass ich 21 werde, aber ich bin 22 geworden. Das Jahr, als ich 21 war, war ich einfach durchweg so dermaßen deprimiert, dass ich es überhaupt nicht mitgekriegt habe, dass ich 21 war. Das war so ein bisschen doof.
Ich muss so 41 machen dann. Oder ist 41 keine so schöne Zahl?
Na, wenn dann 42.
Ja, ich meine, 42 ist die Antwort auf das Universum mit dem ganzen Rest. Ne? Also wenn wir so alt werden, dann
die tatsächliche Anzahl der Kapitel ohne Epilog ist auch 42 von meinem Buch, glaube ich.
Cool.
Bin ich relativ sicher, ja. Ja, ich hatte auch mal überlegt, ob ich es vielleicht irgendwie so hinkriege, dass tatsächlich dann 42 die letzte Tagesüberschrift ist, aber dann dachte ich mir, ach, so wichtig ist es mir dann doch nicht.
So wichtig ist, so wichtig ist es dann auch nicht, aber genau. Prinzipiell, ja doch, finde ich nicht schlecht.
Ne? Und dann hatte ich noch eine Erkenntnis, so, beziehungsweise, ja, was heißt Erkenntnis, aber Einsicht, weil ich bin ja jetzt schon länger, in Anführungszeichen, fertig, ne? Und dann war immer die Frage, okay, was mache ich jetzt? Und ich habe auch schon versucht, so ein bisschen mein nächstes Buchprojekt anzufangen, weil mein Gehirn mir so ein bisschen
Da hatten wir auch letztes Mal im Workshop drüber gesprochen, was denn so das Nachfolgebaby sein könnte.
Genau, und mein Hirn hatte mir dann halt so ein paar Ideen für Mia zugeschmissen, was ich irgendwie dann mal so als Hinweis genommen habe, dass mein Hirn gerne daran weiterarbeiten würde, und habe dann auch schon hier gesessen und irgendwie mir eine Liste gemacht mit Dingen, die ich irgendwie schon weiß zu dem Buch und mit Sachen, die ich irgendwie dann noch entwickeln muss. Und das hat aber irgendwie alles nicht funktioniert. Und dann habe ich halt mit dem Layouten angefangen. Und dann habe ich festgestellt, so okay, mein Hirn hat dieses Buchprojekt noch nicht wirklich als fertig angesehen. Weil das war zwar fertig geschrieben, in Anführungszeichen, aber es war noch nicht wirklich in dem Sinne fertig.
War noch nicht gewindelt und satt und hat nicht geschlafen.
Genau, es war halt einfach noch nicht an dem Punkt, dass das Einzige, was ich noch tun musste, war es zu veröffentlichen. Das war halt, und ich meine, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass mein Gehirn eine Weile brauchen wird, ob es vielleicht dann am 7.11., wenn das erste Buch dann tatsächlich im Laden erhältlich sein wird, dann erst sagt so, ja, okay, jetzt können wir weitermachen. Weil irgendwie jetzt 2 Monate lang nichts machen, so nicht. Aber naja, ich habe jetzt die Cover fertig. Ich meine, ich muss noch hingehen und die Cover tatsächlich für das als PDF exportieren. Aber wenn sie dann als PDF exportiert sind und alles und ich das eigentlich nur noch hochladen und speichern muss und alles und dann auf okay, veröffentlichen, Vertrag abschließen, gib uns Geld, bladibla klicken muss. Ich hoffe, dass mein Gehirn dann der Meinung ist, okay, das ist fertig. Aber das ist sehr interessant, weil das sind ja Sachen, die sind einem, die, also zumindest mir war das nicht bewusst, sondern es war halt einfach so, ja, okay, warum kann ich jetzt nicht irgendwie das nächste Projekt anfangen? Ich hatte mich doch eigentlich auch so ein bisschen drauf gefreut, ein neues Projekt anzufangen. Ja, das alte Projekt ist noch nicht fertig. Also was mein Gehirn irgendwie, der unbewusste, der Schreibteil meines Hirns, als fertig für sich definiert hat, ist nicht das, was irgendwie mein bewusstes Hirn so als fertig ansieht. Und das ist irgendwie, ich finde das immer wieder sehr interessant beim Schreiben. Das ist so dieser Tango mit seinem Unbewussten. Aber halt nicht so irgendwie so ein esoterisches, Unbewusstes von wegen, was weiß ich, diese, deine wahren psychischen Bedürfnisse. Ich meine, die merkt man schon dabei, weil das ist ja mein wahres psychisches Bedürfnis ist, dieses Buch erstmal irgendwie so weit fertig zu haben, dass dann mit mir spricht, beziehungsweise dass halt mir das Weiterarbeiten an einem neuen Projekt verweigert, bis ich irgendwie ihm gegeben habe, was es will. Aber halt einfach so ein praktisches, konkretes Unbewusstes, das halt irgendwie ja nur irgendwie auf die Bremse treten kann, bis du verstehst, was los ist. Wie so ein bisschen wie diese TikTok-Challenges, wo irgendwie ist, ja, geh zu deinem Significant Other, stell dich vor sie und reck die Arme in die Luft. Und das, was du erreichen willst, ist, dass sie dir den Pulli ausziehen, aber du sagst ihnen nichts, sondern du stehst nur da mit den Armen in der Luft und dann guckst du zu, wie irgendwie dein Lebenspartner, Lebenspartnerin irgendwie versucht rauszufinden, was du willst, während du dann nur stehst und die Arme hochreckst. Und so ein bisschen ist irgendwie, habe ich das Gefühl, ist mein Unbewusstes manchmal. Es kommt halt an, stellt sich hin, reckt die Arme über den Kopf und wartet darauf, dass ich rausfinde, was es will. Genau.
Vielleicht. Und
ja, das war jedenfalls ganz interessant, das so festzustellen, dass ich nicht irgendwie jetzt entscheiden kann, so ja, jetzt mache ich erstmal was anderes und irgendwann mache ich jetzt so ein bisschen Pause und dann irgendwann beschäftige ich mich mal damit, das alles zu layouten und irgendwie zu gucken, wie ich das veröffentliche. Nein, das machen wir jetzt zuerst. Wir layouten das jetzt und wir machen jetzt die Cover komplett fertig und dann das alles, bis das irgendwie so weit ist, dass du nur noch Knöpfchen drücken musst und dann darfst du wieder richtig arbeiten.
Ja, ich kann das auch nicht so gut. Also so verschiedene Dinge irgendwie. Also so, also komischerweise, solange die Sachen noch nicht an einem Punkt sind, wo ich wüsste, also wo ich weiß, okay, jetzt liegt's nur noch an mir, das fertig zu machen, ne? Weil ich habe ja jetzt das letzte Jahr, ja, oder sagen wir mal das letzte halbe Jahr ungefähr, ja, immer so ein bisschen so die letzten Arbeitsschritte für Elysion 2 und das Schreiben vom Zirkel halt irgendwie so nebeneinander hergelaufen gehabt. Mhm. Aber das war halt, das ging halt aber auch nur bis zu dem Punkt, wo ich wusste, ich muss eh noch mal Beta-Feedback haben oder ich muss eh noch mal dieses Feedback haben, jenes Feedback haben, auf das Cover warten, wie auch immer. Mhm. Solange ich wusste, das hängt nicht alles von mir ab. In dem Moment, wo das alles in meinem Bällepark war, dieses Ding jetzt fertig zu machen, ging das auch nicht. Dann kann ich mich auf nichts anderes mehr konzentrieren, weil dann ist das wirklich so, okay, das ist jetzt in deinem Sandkasten und du musst das jetzt fertig machen. Und jetzt machst du das fertig, weil dann ist das fertig und dann können wir das abhaken und dann haben wir das nicht mehr im Hinterkopf und dann ist das weg. So. Also von daher, ja, kann ich das sehr gut verstehen.
Ja. Naja, und was das nächste Projekt angeht, hat mir gestern Abend so einen Dialog präsentiert zwischen Max und Julian und an dem ich auch so eifrig rumgedacht habe und der eigentlich auch ganz interessant war und noch einen ganz interessanten Konflikt irgendwie aufzeigt, den diese Geschichte zwangsläufig haben muss, über den ich aber bisher noch überhaupt nicht nachgedacht hatte. Aber es ist jetzt, es fühlt sich nicht wie so ein Initialfunke an, so von wegen so, ja, okay, jetzt habe ich richtig Bock, das zu schreiben. Sondern das ist zwar ein interessanter Konflikt, aber jetzt auch nicht so, dass ich mir denke so, oh wow, da will ich mich jetzt reinknien und irgendwie drin wälzen. Weißt du, so die Konflikte im Prinzip der Schönheit, das sind alles Konflikte, die sehe ich und da will ich mich reinschmeißen wie so eine Wildsau in die Suhle. Weißt du? Mhm. Und das ist da halt noch nicht der Fall. Und was mich so mehr reizt irgendwie so emotional gesehen, ist die Lovecraft-Fanfiction. Aber da präsentiert mir mein Gehirn im Moment keine Ideen für. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht ist das zu viel, dass ich konstruieren müsste und irgendwie Worldbuilding und gucken, okay, wie ist das Magiesystem und wie funktioniert das alles? Halt so, ich im Voraus erstmal Sachen rausfinden muss, die jetzt mein Gehirn nicht irgendwie so im Hintergrund zusammenbasteln kann, sondern wo es irgendwie meinen frontalen Kortex noch so zur Unterstützung braucht. Und ich überlege gerade, ob ich nicht einfach mal eine Zeit lang quasi doppelgleisig fahre und irgendwie so an beiden Projekten arbeite und irgendwie von Hand schreibe und hier mal was mache, da mal was mache, wo mich meine Muse halt hintreibt, bis dann irgendwann der Punkt kommt, indem ich sehe, so, okay, das ist das Projekt, das ich jetzt wirklich als nächstes machen will. Weil ich meine, ich hatte ja gesagt, so, ja, nee, das Erste, was ich mache, wenn ich mit dem Prinzip der Schönheit fertig bin, ist das Drehbuch überarbeiten und dann bitter überarbeiten und fertig schreiben. Aber ich muss sagen, jetzt gerade bin ich mit Sachen überarbeiten und fertig schreiben, die irgendwie schon
durch.
Ewig rumliegen. Bin ich jetzt erstmal durch. Ich will jetzt was Neues, was Frisches, was noch nicht da gewesen ist, irgendwie erschaffen, bevor ich irgendwie nochmal quasi Sachen aufwärme. Und ich meine, ich liebe Überarbeiten. Dieser ganze Überarbeitungsprozess, auch das drüberlesen, ich hatte so Schiss, dass ich irgendwie das Gefühl haben werde, was ich halt so bei meinem jährlichen, weil ich immer zum Jahresanfang, das ist so mein Prozess, habe ich schon zigmal erzählt, aber zum Jahresanfang lese ich immer das komplette Ding nochmal drüber. Und das war bisher immer so, dass das hat dann immer so ungefähr einen Monat gedauert oder so. Und gegen Ende des Monats war ich schon so ein bisschen traurig, weil ich endlich weiterschreiben wollte. Weil es mich deprimiert hat, irgendwie nur zu überarbeiten und ich wollte weiterschreiben. Weil überarbeiten macht Spaß, aber einen ganzen Monat lang nur überarbeiten und nichts sonst, hat mich irgendwie unglücklich gemacht. Aber in dem Moment, in dem der letzte Satz geschrieben war, war das nicht mehr so. Da war halt überarbeiten das Arbeiten am Buch bestand dann halt nur noch in Überarbeiten. Und das fand ich dann an dem Punkt total erfüllend und hatte, war damit total zufrieden und hatte nicht dieses so, dass ich halt irgendwie traurig geworden bin, weil ich weiterschreiben will, weil gibt ja nichts weiter zu schreiben. Ist ja schon fertig geschrieben. Und jetzt habe ich vergessen, worauf ich eigentlich raus wollte. Aber
wir waren dabei, dass du jetzt erstmal nicht mehr überarbeiten willst, obwohl du überarbeiten eigentlich magst.
Genau so ist das. Und es, ja, genau. Ich liebe überarbeiten, aber ich meine, man kann auch einfach nicht über Wochen hinweg jeden Tag dasselbe essen. Das ist einfach, irgendwann hängt es ein. Selbst das liebste Lieblingsessen ist irgendwann mal, irgendwann braucht man noch mal ein bisschen Abwechslung. Und ich glaube, der Punkt ist jetzt erreicht. Genau, und da werde ich jetzt erstmal schauen, dass ich so ein bisschen einfach zweigleisig fahre, mich treiben lasse, bis irgendwie mein Gehirn mir sagt, so jetzt hier.
Und ja, man muss ja auch immer so ein bisschen, also zumindest bei mir ist es so, dass ich auch immer so ein bisschen abwarten muss, zu welchem Projekt sich denn jetzt so eine kritische Masse an Ideen aufbaut. Weil die Sache ist ja immer irgendwie so, wenn man so, ja, ich habe da so eine Idee. Ich so, ja, aber eine Idee macht ja kein Buch. Du brauchst ja 50 oder so.
Mindestens.
Um überhaupt irgendwie mal anzufangen. Und danach gucken wir mal weiter. Und manchmal ist das so, dass ich, ne, manchmal ergibt sich das so. Also als ich in den letzten Zügen der Versammlung war, war ich schon relativ sicher, dass ich Elysion als nächstes machen will, weil sich halt so während des Schreibprozesses halt immer mal wieder irgendwelche Ideen dafür eingeschlichen hatten, die ich dann immer natürlich brav aufschreibe, damit ich sie nicht vergesse und so. Aber manchmal ist es halt auch so, also ne, bevor ich die Versammlung angefangen habe, war es halt auch so, dass ich halt dachte, so, naja, ich habe jetzt halt 3 oder 4 Sachen, da hatte ich auch schon das Ideenfeil für Elysion 2 und war dann auch so, ja, gucken wir mal, ne? Gucken wir mal, ob mein Unterbewusstsein jetzt weiter Lust auf Fantasy hat, stellte sich raus, hat es dann nicht. Oder ob wir was ganz anderes machen und dann muss man halt einfach mal abwarten, was einem so entgegenschwimmt.
Ja. Wir werden es erleben. Ich bin
gespannt. Ja, wir werden in zukünftigen Workshop-Talks wahrscheinlich darüber sprechen.
Mit Sicherheit. Hast du jetzt noch irgendwie so einzeln dezidiert noch was zu erzählen? Oder?
Also ich habe immer noch das, ne, es ist immer so ein bisschen schizophren, weil wenn ich in so einer Phase bin, wo ich das Gefühl habe, ich bin eigentlich total unproduktiv, weil ich halt mich nicht lange konzentrieren kann, dann denke ich immer, ich tue nichts. Dabei habe ich eigentlich sehr viel getan letzten Monat. Es war halt sehr vielen sehr kurzen Sessions, an die man sich dann halt im Nachhinein halt nicht mehr erinnert, weil es halt nicht dieses, es ist halt nicht so dieses, ich setze mich hin und schreibe diese Szene und dann ist diese Szene fertig, sondern es war halt eher so, ich setze mich jeden Tag hin und schreibe so 5 Sätze und irgendwann ist die Szene fertig. Weil auch das funktioniert. Ich habe tatsächlich vorletztes Wochenende, ich weiß es nicht, während meines Urlaubs auf jeden Fall, während meines sehr späten Sommerurlaubs, es geschafft, bis zur, ja, ich würde sagen, so 50, 55, 60% Marke von Band 2 bin ich jetzt gekommen.
Nice.
Ich bin also jetzt quasi, habe jetzt quasi so den Midpoint, ist in der Geschichte ein bisschen später als sonst, aber das macht nichts, erreicht und muss jetzt quasi, die nächste Szene, die ich jetzt schreiben müsste, wäre quasi nur die Fallout-Szene davon und dann müsste es halt in eine andere Richtung weitergehen. Habe das jetzt aber mal zum Anlass genommen, so ein bisschen zu pausieren. Auch um halt, weil ich das immer ganz gut finde, zumindest wenn sich das von der Geschichte her anbietet. Bei Elysion war das nicht so krass, aber in den Zirkelgeschichten bisher, also zumindest so, wie ich sie geplottet habe, ist es so, dass der Midpoint halt auch immer so ein relativ großer Shift ist. Also der Midpoint ist halt immer so die Stelle in dem einzelnen Band, wo wir halt so eine neue Zwiebelschicht dieser ganzen Intrige und dieser ganzen Verschwörung, um die es dann halt irgendwie geht, dann halt so entdecken, weswegen das dann halt alles irgendwie so eine andere, so ein bisschen so eine andere Richtung bekommt. Und hat sich halt in, und ich wollte halt deswegen bis zu diesem Punkt erstmal kommen, auch wenn ich nicht so die Energie dazu hatte, das, da haben wir ja letztes Mal drüber gesprochen, weil ich halt die Befürchtung hatte, dass mir sonst so ein bisschen das Momentum verloren geht für den Strang der Geschichte, an dem ich jetzt dran war. Habe das aber jetzt damit, dadurch, dass das jetzt abgeschlossen ist, bis, wie gesagt, halt auf so einen halben Absatz irgendwie Reaktion, jetzt mal so zum Anlass genommen, so ein paar Tage Pause zu machen, einfach auch, um mich so ein bisschen zu sortieren, was den zweiten Teil der Geschichte angeht, weil ich da noch so ein paar Lücken habe in meinem Plotting, die ich noch füllen muss. Und es halt eigentlich immer eine ganz gute Sache ist, also zumindest in meinem Prozess funktioniert das immer ganz gut, so bei der 50-60% Marke mal so ein bisschen innezuhalten und nochmal so den zweiten Teil, also die zweite Hälfte der Story halt so ein bisschen feiner zu plotten. Weil ich bis dahin meistens komme und danach muss ich erstmal wieder schauen. Von daher bin ich momentan in so einer, auch in so einer, ja, so Entspannung und Ideen auf mich zukommen lassen Phase. Mal gucken, wie lange ich das durchhalten kann. Normalerweise fängt es irgendwie nach spätestens 2 Wochen an, mich in allen Fingern zu jucken und dann ist das mit dem Schreiburlaub dann auch schon wieder vorbei. Ansonsten habe ich so ein bisschen habe ich mich halt weiter so ein bisschen mit Geschichtenrezeptionen befasst, weil das kam so ein bisschen, also da hatten wir ja letzten Workshop-Talk, falls man sich meine Dissertation über Kung Fu Panda anhören will, dann sollte man in den letzten Workshop-Talk reinhören, wo ich viel zu ausführlich und viel wahrscheinlich niemand, kein Schwein interessiert das, über meine Erkenntnisse zur Storystruktur von Kung Fu Panda referiert habe. Ich versuche das jetzt mal kürzer zu halten, aber ich habe während meines Urlaubs ein bisschen Kindheitsnostalgie zelebriert, weil mir mein Göttergatte ein Videospiel geschenkt hat, das ich als Teenager gespielt habe.
Welches?
Das ist inzwischen Final Fantasy X. Das gibt es inzwischen halt als HD Remaster und besitze ich jetzt als quasi für meine abgegradete Umgebung. Aber das Spiel ist halt von 99. Das heißt, mein Bruder und ich haben das gespielt so um 2000 rum, als ich noch zur Schule ging. Und ich kann mich erinnern, und wer dieses Spiel so exzessiv kennt, wie ich das kenne, wird darin auch erkennen, warum ich irgendwann Illusion geschrieben habe. Also wenn man das weiß, dass ich dieses Spiel quasi obsessiv gespielt habe in formativen Jahren meiner Jugend, dann wird man die Anspielungen mit Sicherheit erkennen. Auch wenn es jetzt nicht irgendwie so weit, wenn ich jetzt nicht so weit gehen würde, dass es irgendwie Fanfiction ist oder so, aber die Einflüsse sind auf jeden Fall erkennbar, was das Worldbuilding und sowas angeht. Und das war einfach so eine schöne Erfahrung, weil oft ist es ja so, dass man Dinge, die man in der Jugend halt irgendwie toll fand, nochmal konsumiert und man sich dann denkt, ach. Also mein Teenager, ich hatte echt keinen Geschmack, oder? Das habe ich mir manchmal gedacht, wobei ich tatsächlich glaube, dass das einfach so die Sache ist, die Story ist halt auf der einen Seite so ein bisschen bunt und drüber einfach, aber das liegt, glaube ich, an der Tatsache, dass das ein JRPG ist. Ich glaube, die sind heute nicht weniger bunt und kitschig und drüber. Also von daher ist das wahrscheinlich nicht mal so, dass das was damit zu tun hat, dass das irgendwie schlecht gealtert wäre oder so. Man hat sich nur in seinen ästhetischen Empfindungen ein bisschen weiterentwickelt. Aber das Schöne war, dass ich halt trotzdem, also ganz davon abgesehen, dass das 20 Jahre her ist, dass ich dieses Spiel gespielt habe und die Anfangsszene einen solchen Eindruck auf mich gemacht hat, dass ich sie aus dem Gedächtnis quasi Frame für Frame nacherzählen konnte. Immer noch. Und dann halt sofort wieder dieses Gefühl hatte. Weißt du, die Musik fängt an und du denkst dir so, oh, geil. Das war schon schön. Also Dinge, die tatsächlich gut, also die tatsächlich auch nach 20 Jahren so eine Faszination ausüben, sind halt schön. Ist halt auch eine, hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass es eine sehr nette gemeinsame Erinnerung ist, die ich mit meinem Bruder teilen kann, weil, falls man das nicht weiß und warum sollte man das wissen, warum sollte das irgendwen interessieren, aber ich erzähle es trotzdem. Wir sind halt alterstechnisch sehr weit auseinander. Das heißt, wir haben halt nie irgendwas zusammen gemacht, als wir Kinder waren, weil.
Wie viele Jahre seid ihr auseinander?
Fast 6.
Okay.
Das heißt, also als 6-Jähriger willst du nicht unbedingt mit einem 12-Jährigen spielen und umgekehrt. Und das, ne, das wird dann irgendwann, das wird dann irgendwann weniger. Also, ne, wenn man dann irgendwie so, wenn man dann irgendwie so 19 und 13 ist, ist es immer noch schwierig, aber geht. Zumindest, wenn man ein gemeinsames Hobby gefunden hat. Und dieses gemeinsame Hobby war in dem Moment Final Fantasy. Weil ich das gespielt habe, weil meine Reaktionszeit an den Knöpfen besser war. Und er halt mit diesem Katalog-dicken, weil es waren wirklich so Telefonbuch-dicke Spielberater, die diese Dinger immer hatten, halt daneben saß, um mir zu sagen, wo ich hinlaufen muss. Haben wir letztens noch mal so ein bisschen drüber gesprochen, weil so, ach ja, genau, damals war das so. Ja, anyway. Und ich fand's halt tatsächlich interessant, so festzustellen, dass das, was mich damals an dieser Story irgendwie fasziniert hat, halt vor allen Dingen das Worldbuilding zu sein scheint, weil das halt die Sachen sind, die dann halt irgendwann so ein bisschen ihren Nachhall über verschiedene Zerrspiegel und wie auch immer halt in Elysion gefunden haben. Aber im Grunde genommen geht's um eine Liebesgeschichte in dieser Story. Und eine sehr untoxische, was ich heutzutage immer noch gut finde. Irgendwer schrieb so, ach ja, könnt ihr euch noch dran erinnern, als wir irgendwie Pärchen haben durften, die keine Dreiecksbeziehungen haben, wo ich mir dachte, na ja, ja, schon auch, aber naja, aber was ich halt interessant fand, und das hat halt weniger mit meinem persönlichen Enjoyment zu tun, sondern halt eher so mit der kulturellen Rezeption, sage ich jetzt mal, war halt, dass, also es geht halt um eine Liebesgeschichte und der Hauptcharakter, den wir so begleiten, ist halt, oder zumindest, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber obwohl das auf der anderen Seite, das Ding ist 20 Jahre alt, was soll's, ist halt ein Zeitreisender. Zumindest kommt einem das am Anfang so vor. Du hast halt so einen Monsterangriff und es sieht halt so aus, als würde er durch diesen Monsterangriff halt in eine andere Location versetzt. Er stellt aber dann fest, dass er auch 1000 Jahre in die Zukunft versetzt wurde. Da hätte ich zum Beispiel dieses Abending machen können, was du unbedingt haben wolltest in Elysion, hab's aber nicht gemacht, wäre allerdings eine tolle Fanfiction gewesen. Anyway. aber so, und er oder ich weiß nicht, vielleicht geht es sogar tatsächlich irgendwie von ihr aus, keine Ahnung. Naja, es entsteht jedenfalls so eine Romantic Attraction mit halt einem jungen Mädel aus dieser Welt, die halt auf Pilgerschaft ist, man sieht, wo ich hin will, mit den Worldbuilding-Einflüssen und so. und deren Aufgabe ist halt quasi, ist dieses große Monster, das man am Anfang gesehen hat, zu besiegen. Und dann, dafür muss sie halt irgendwie verschiedene Tempel ablaufen und dann irgendwie trainieren und bla und ein besserer Magier werden und blub. So. Und es entwickelt sich halt so diese sehr unschuldige, diese sehr harmlose, aber irgendwie natürlich doch auch irgendwo niedliche Dynamik zwischen den beiden, weil sie halt total fasziniert davon ist, dass er halt aus dieser versunkenen Stadt kommt, weil so die Hauptstadt dieses Kontinents, wo er halt herkommt, ist halt 1000 Jahre später quasi nur noch Ruinen. Das ist halt so dieses, ne, die wurde halt von diesem Monster zerstört und seitdem hat die nie wieder jemand aufgebaut, weil es halt so kaputt ist, das, ne, bla. Und er findet das halt irgendwie sehr faszinierend, dass sie quasi so ihr ganzes Leben irgendwie darauf ausgelegt hat, dieses böse Monster zu besiegen. Und das ist quasi das Einzige, was sie tut. Und so, sie ist halt so sehr fokussiert. Aber das endet halt so ein bisschen tragisch. Und ich möchte jetzt halt nicht irgendwie was, ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern, aber es ist halt von Anfang an, ist er der Einzige, der nicht weiß, dass dieser finale Zauber, den sie halt bekommen soll, um gegen das Monster zu kämpfen, sie umbringen wird. dass das halt das Ding ist und dass das auch jeder weiß, also inklusive ihr. Und okay, dass sie sich halt bewusst dafür entschieden hat, das zu tun, weil das halt so ist in dieser Welt, dass halt periodisch taucht halt dieses Monster auf, das ist so ein Zyklus und dann muss halt ein Magier ausgebildet werden, um das Monster zu besiegen und dieser Magier weiß von Anfang an, dass er dabei sterben wird. So. Mhm. Oder sie in dem Moment. Und er weiß das natürlich nicht, was natürlich ganz wunderbar funktioniert, ne, mit den ganzen Beziehungsinteraktionen, die sie halt zwischendurch haben, weil er halt immer, ne, so, ja, und ne, wenn du erst deine Aufgabe erledigt hast, dann machen wir dieses und dann machen wir das. Und sie sitzt da immer so, ja, super, klingt toll. also, ne, sie freut sich quasi über seinen Enthusiasmus. Ich fand das immer sehr schön, dass sie halt ein sehr warmherziger Mensch ist. Und sich halt so wirklich zu freuen scheint darüber, dass er halt so diesen Enthusiasmus fürs Leben hat. Aber es ist halt natürlich so im Nachhinein, als er dann irgendwann, als ihm dann irgendwann mal jemand steckt, so, hör mal, vielleicht solltest du aufhören, diese Sachen zu sagen, weil das ist halt echt, ist es halt natürlich ein sehr großer Punkt in dieser Beziehung. Es ergibt sich dann allerdings am Ende, dass sie überlebt, aber er verschwindet. Ich sage jetzt nicht, stirbt, das ist kein Spoiler, aber er verschwindet. Also, ne, es läuft dann am Ende darauf hinaus, dass es halt trotzdem nicht glücklich endet, weil sie zwischendurch zwar irgendwie eine Lösung finden für das, du wirst auf jeden Fall sterben, Problem. Die Lösung allerdings dummerweise beinhaltet, dass er halt verschwindet. Und es wird halt am Ende auch offen gelassen, ob er tatsächlich sich in rosa Logikwölkchen auflöst oder ob er zurück in seine Zeit, ne, bla, oder auf jeden Fall nicht mehr verfügbar. Endet also so ein bisschen bittersweet, weil die, ne, die Welt hat halt ihren Frieden und das Monster ist tot, aber naja, so. Und es gibt einen zweiten Teil. Das macht Final Fantasy oft. Ich glaube, für 13 gab es tatsächlich 3 Teile. Und dieser zweite Teil ist halt tonal sehr, sehr anders. Und ich fand den damals tatsächlich irgendwie weird, aber irgendwie lustig. Weil in diesem, ne, im ersten Teil ist es halt, das ist halt alles schon so, ja, es gibt diese weltumspannende Bedrohung und Apokalypse und diese Leute, die sich dem entgegenwerfen und dabei sterben und jetzt müssen wir dahin und die Welt retten und bla. Und das ist halt alles, also es gibt zwar irgendwie so Moments of Humor, aber es ist halt alles sehr, ne, so sehr Apokalypse und bla. Und ständig sterben irgendwelche Leute und ne, rechts, links und weiß ich nicht was. Und der zweite Teil ist halt so, ja, wir haben die Welt gerettet. Jetzt ist deine Mission, gewinne diesen Kostümwettbewerb. So. Okay.
Oh ja, warum nicht?
Du hattest halt das Gefühl, also, ne, und da fing so ein bisschen mein Problem mit der Rezeption an, weil natürlich viele Leute den zweiten Teil scheiße fanden, weil zum einen geht's da halt nur noch um die Mädchen, ne, weil jetzt ist halt unsere Hauptfigur halt die Priesterin aus dem ersten Teil, mit ihren zwei Freundinnen. Und zum anderen müssen sie halt solche Sachen machen wie einen Karaoke-Wettbewerb gewinnen oder einen Kostümwettbewerb oder was auch immer. Ist halt ein leicht anderer Ton, weswegen halt alle Leute das natürlich, also was heißt alle, aber ne, weswegen halt viele Leute irgendwie meinen so, das ist ja voll oberflächlich und scheiße und girly und das wollen wir alles nicht, weil alles, was Mädchen tun und ne, ist ja prinzipiell.
Ja, ich meine, die Stakes, ich denke mal, das hat von den Stakes her dann einfach auch das gleiche Problem wie der Hobbit im Gegensatz zum Herr der Ringe. Das einfach.
Ja, also zumindestens zu Anfang ist das durchaus. Allerdings fängt halt, du hast halt, also die Motivation dieses ganzen Spiels ist halt, dass sie findet irgendwie eine sehr alte, sehr, sehr alte Aufnahme, also so eine Art Videoaufnahme ist das dann in dem Worldbuilding, von der sie glaubt, dass es der Typ ist. Und sie glaubt, er hätte überlebt. Und deswegen geht sie halt los, um ihn zu suchen. Ah. Und das ist so der Katalyst der Story. Das heißt also, du hast halt so für die Leute, die halt irgendwie, ne, so wie ich, eine Basic Bitch sind und ein Happy End haben wollten im ersten Teil, hast du jetzt quasi die Chance, im zweiten Teil ein Happy End zu bekommen. Und ich bin bereit, durch fast jeden Reifen zu springen, auch durch einen Karaoke-Wettbewerb, um ein fucking Happy End zu kriegen.
Okay.
Aber also die Stakes nehmen natürlich dann im Verlauf der Story halt auch zu, weil es dann halt schon darauf hinausläuft. Da könnte man, vielleicht ist auch Illusion 2 da nicht so ganz weit weg, ne? So, wenn man die eine Bedrohung ausgeschaltet hat, dann fangen die Fraktionen an, irgendwie Bürgerkrieg anzuzetteln und so, aber vielleicht ist das auch einfach nur Human Nature und ein sehr nachvollziehbares Trope. Die Stakes werden halt so im Verlauf der Story natürlich ernsthafter. Aber es fängt halt erstmal an mit so ein bisschen bunt und bescheuert. Und halt so dieser, dieser Motivation dahinter. Wir wollen jetzt halt irgendwie gucken, ob wir es nicht schaffen, diese beiden Leute irgendwie wieder zusammenzubringen, weil die waren so ein schönes Pärchen und wir wollen jetzt unser Happy End. Und das ist halt vielleicht eine Story, die, also ich habe so das Gefühl, man wollte halt mehr so ein weibliches Publikum ansprechen, auch so mit der ganzen Ästhetik des Ganzen, weil jetzt haben wir halt irgendwie, ne, nicht mehr den Schwarzmagier oder so, weil wir haben nur noch drei Leute. Das heißt, wer jetzt Schwarzmagier sein will, muss sich halt das entsprechende Kostüm anziehen. Deswegen der Kostümwettbewerb. Aber ich hatte nicht so das Gefühl, dass da halt so dieses, was Mädchen tun, ist doof, hintersteht, sondern ich hatte halt irgendwie so das Gefühl, so ja, unsere Zielgruppe ist jetzt halt so ein bisschen eher, ne, so eher die weibliche Gaming Szene, weil die vielleicht davon motiviert sein könnten, irgendwie dieses Romance-Happy End haben zu wollen. Was ich halt für ein Spiel, das 2004 rausgekommen ist, schon mal ganz interessant finde, weil damals war es, glaube ich, zumindest hier in Westeuropa noch nicht so, dass zumindest sichtbar viele Frauen sehr mit Gaming beschäftigt waren. Das war halt auch nicht so wirklich was. Also Gaming ist ja prinzipiell nicht so eine Szene, die so furchtbar warmherzig und willkommen so, wenn man halt kein weißer Typ ist. Von daher fand ich das halt interessant, einfach nur festzustellen, wie alt dieses Spiel tatsächlich schon ist, von dem ich davon ausgehe, dass es halt an eine weibliche Zielgruppe gerichtet war. Was dann natürlich aber sofort auch wieder dazu führt, dass ich halt unter irgendeinem Video, was ich mir angeguckt habe, einfach nur, weil ich wissen wollte, wie man diesen Bossgegner in diesem Level besiegt, weil ich da immer dran, ne, das ist Final Fantasy, die Kämpfe sind halt mega taktisch, man könnte auch Schach spielen und meine Kampfstrategie in jedem Spiel ist, ich habe ein großes Schwert und laufe in die Mitte der Gegner und dann mache ich sie alle platt. Und das funktioniert halt bei Final Fantasy leider nicht. Es funktioniert auch bei vielen anderen Spielen nicht. Ich mach's trotzdem. Um mir dann halt irgendwelche Think Pieces angezeigt zu bekommen bei YouTube, wie halt irgendwelche Leute 45 Minuten brauchen, um mir ihr Essay dafür vorzulabern, dass es ja eigentlich einen Teil 3 hätte geben sollen, in dem der Typ dann wirklich stirbt. Weil man hätte ja jetzt dadurch, dass man halt quasi das Ende von 1 zurückgenommen hat, ja den emotionalen Arc der Story zerstört. Und bla. Wo ich dann dachte, ich finde sowas immer schwierig, weil ich finde, das hat halt irgendwie, also zum einen unterstelle ich immer, das ist so ein bisschen, dass das nie so ganz frei ist von internalisierter oder externalisierter Misogynie, wenn du halt mir sagst, ja, aber das ist doch blöd, das finden doch nur die Mädchen toll, dass es jetzt irgendwie ein Happy End geben muss. Das ist ja auch bei Büchern so. Ne? Das ist ja auch oft, wenn man über Romance und sowas spricht, dann ist es so, ja, das wollen ja die Mädchen. Warum darf ich keine Romance schreiben, wo beide sterben? So, weil das nicht das ist, was die Leute, die Romance gerne lesen wollen.
Aha.
Und dann hast du halt irgendwie so diese snobistischen Gatekeeper-Dudes, und ich sage das jetzt einfach mal so gegendert, weil es ist meistens so.
Aha.
Die dann halt so, ja, aber die Tragik, und das ist doch viel beeindruckender, und das bleibt doch dir länger im Kopf als irgendwie so ein soppy Happy End, bla. Wenn wir denken, ja, das liegt daran, dass unser Gehirn negative Emotionen länger speichert als positive, aber ist das tatsächlich was du gerne trainieren möchtest in deinem Gehirn? Ich weiß es nicht.
Ja.
Na, es ist halt auch irgendwie so, diese Diskussion über Plot-Armor ist ja auch immer so, ja, aber wenn in deinem Buch nicht wenigstens einer der Hauptcharaktere stirbt, wo sind denn dann deine Stakes? Und ich mir denke, die sind dahin begründet, dass nicht nur das schiere Überleben von Charakteren einen Spannungsbogen aufbaut,
Ja, ich meine,
aber
so ein bisschen Empathie eingesetzt, dann ist es einem auf einmal auch wichtig, ob es dem Charakter gut geht oder nicht. Ob der
ja, vor
irgendwie.
allen Dingen ist es halt immer so, ne, dann wird halt so getan, so, ja, so Plot-Armor und so. Ich meine, ja, natürlich, wenn du deine Charaktere immer alleine gegen 300 Spartaner anrennen lässt und sie das halt immer mirakulöserweise durch Deus Ex Machina überleben, weil sie halt der Held sind, würde ich dir zustimmen, dass Plot-Armor vielleicht nicht immer großartig ist. Aber den Wert eines Werkes, und ich nehme da jetzt mal Videospiele mit rein, weil sie ein mediales Werk sind und eine Geschichte erzählen und ne, mit geschichtenerzählerischen Handwerksdingen arbeiten. Nur danach zu bewerten, wie traumatisiert du davon bist, weiß ich nicht, ob das so mein Anspruch ist, aber es scheint so ein gewisses Subset von Rezipienten zu geben, also sowohl im Gaming als auch bei Büchern, als auch bei Filmen, als auch bei sonst irgendwas, die halt tatsächlich irgendwie so den Anspruch haben, alles, was halt irgendwie positive Gefühle auslöst, ist halt irgendwie oberflächlich und naiv und was für Mädchen. Ne? Da haben wir halt wieder diesen Faktor, der da für mich vielleicht den ich vielleicht zu Unrecht da immer mit rein tue, aber fühlt sich halt für mich immer oft so an. Und dann hast du halt die wichtigen Werke, wo halt Leute sterben und wo es halt ganz furchtbar bleak und ganz furchtbar impactful ist, weil dich das so beeindruckt, dass halt ständig irgendwie Leute umfallen, wie die fliegen, wo ich mir denke, ja, aber wenn der Charakter sterben muss, damit du was fühlst, dann sagt das vielleicht mehr über dich aus als über die Geschichte. Ich weiß es nicht. Ich habe das noch nicht so detailgetreu durchdacht wie meine Kung-Fu-Panda-Dissertation, merkt man schon. Aber ja, das ist jedenfalls etwas, worüber ich in den letzten Tagen sehr viel nachgedacht habe. Warum es eigentlich irgendwie kulturell so ist, dass es so viele Leute gibt, die halt irgendwie Geschichten, in denen halt Charaktere tatsächlich überleben und vielleicht am Ende sogar irgendwie zufrieden sind, so eine snobistische Ablehnung gegenüber haben. Also ich finde das sehr faszinierend, vor allen Dingen, weil ich mich halt frage, und das ist ja was, das in den letzten Jahren, seit dieses Spiel 2004 rausgekommen ist, durchaus zugenommen hat, ist dir deine Realität nicht traumatisch und dunkel genug? Also müssen wir die Welt noch ein bisschen mehr anzünden, damit du halt irgendwie verstehst, warum manche Leute in ihren fiktionalen Geschichten nicht auch noch über Tod und Verderben lesen wollen und sich vielleicht einfach sicher fühlen wollen, in der Gewissheit, dass ja, diesen Menschen wird es wahrscheinlich schlecht gehen. Und ich gebe zu, die Love Story in Final Fantasy X funktioniert für mich auch deswegen gut, weil sie zwischendurch halt durch die Scheiße laufen. Und ne, mit vielen Problemen und Traumata beworfen werden. Ich nehme mich da auch nicht raus, aber ich fand es eigentlich immer schön zu wissen, dass es noch eine Fortsetzung gibt, wo ich noch mal eine Chance habe, dass das tatsächlich nicht so traurig endet. Weil das für mich Eskapismus bedeutet und ich nicht in meinen fiktionalen Welten, in die ich mich begebe, egal ob ich sie selber erschaffe oder ob ich sie nur konsumiere, mein Erleben nicht daran messen muss, wie sehr mich das traumatisiert oder wie sehr mich das halt tatsächlich an die Realität erinnert, in der wir uns befinden, wo halt Leute auch schon mal grundlos sterben und so. Und ihr denkt, ja, aber weißt du, da sind wir dann wieder so, ja, aber das ist ja unrealistisch, wo ich mir denke, ja, aber weißt du, was echt realistisch wäre? wenn mindestens 3 von 4 Hobbits im Herr der Ringe an Blutvergiftung sterben würden oder an schlechten Zähnen oder an Mangelernährung. Das wäre sehr realistisch. Mhm. Wollen wir das lesen? Eigentlich nicht. Warum nicht? Weil es eine Geschichte ist und kein Geschichtsbuch. Das ist ein Unterschied.
Mhm.
Ach, jetzt habe ich mich wieder aufgeregt. Jetzt geht es mir wieder besser.
Ah. Ja, das
Nein.
ist doch
also das war so ein bisschen, womit ich mich beschäftigt habe, weil es natürlich auch so ist, dass ne, ich halt gerade an den Zirkelchroniken schreibe, für die, und das ist jetzt kein Spoiler, weil niemand weiß, wovon ich rede, für die ich halt auch eine relativ ist es positiv, aber auch tragisch irgendwie Ende so geplant habe und hoffe, dass ich das irgendwie hinkriege, obwohl ich das normalerweise auch nicht mache. Also meine Bücher kann man eigentlich fast immer, mit sehr wenigen Ausnahmen, lesen in dem Bewusstsein, dass nicht vielen Leuten zumindest, dass nicht viele Leute zumindest sterben. Das heißt nicht, dass ihnen sehr viele gute Dinge passieren, unbedingt. Aber ich stehe halt nicht so darauf, meine Charaktere irgendwie in den Fleischwolf zu werfen, nur weil einige Leute das halt irgendwie.
Ja, ich meine,
beeindruckender finden oder es ihnen halt irgendwie wichtig ist, dass sie mal was fühlen können oder so. Weil sie,
ja, ich meine, das ist ich meine, wenn einem Buch das Einzige, was spannend ist, die Frage ist, ob diese Person überlebt oder nicht, dann ist irgendwie aus meiner Perspektive, zumindest für mich und meine Lebensbedürfnisse, Lesebedürfnisse, würde es aussagen, dass da nicht wirklich viel an diesem Buch dran ist. Und wenn man sagt, okay, du hast Sorge, ob dieser Charakter stirbt, weil dieser Charakter cool ist und interessant ist und es Spaß macht, ihm zuzugucken, ist, wo ich mir so denke, okay, wenn der Charakter cool ist und interessant ist und es Spaß macht, ihm zuzugucken, warum musst du ihn dann noch in totale Lebensgefahr bringen? Wenn man ihn auch so irgendwie mag. Und ich meine, so was Stakes angeht, ist es bei meiner Geschichte auch immer so, dass ich mir so denke, so, ja, es ist wahrscheinlich, es macht schon auch den Reiz aus, dass irgendwie so die Möglichkeit, dass das alles schief geht, über der Geschichte drüber hängt, weißt du, so Damoklesschwertmäßig. Aber ab einem gewissen Punkt hätte ich irgendwie meine Geschichte total ändern und verfremden müssen, um da so ein typisches Bedrohungsszenario irgendwie draus zu machen und irgendwie die Stakes immer so mega hoch zu schrauben. Und dann denke ich mir, ich schreibe nicht für mega hohe Stakes. Ich schreibe für Charaktere, die irgendwie den Lesern so nahe gehen und dem Leser ans Herz wachsen, sodass sie dann einfach da sitzen und ich will, dass dieser Charakter glücklich ist. Ich will, dass es ihm gut geht. Ich will, dass er jemanden hat, der ihn liebt und dass er Sachen macht, die ihn glücklich machen. Und um zu sehen, wie der Charakter um diese Dinge kämpft und sich um diese Dinge bemüht, das ist, was die Geschichte für mich irgendwie interessant macht und was da irgendwie die Spannung reinbringt. Zu sehen, wie kriegt er das hin und auch einfach nur zu beobachten. Ich meine, wir gucken doch, ich meine zum Beispiel Tierdokus, ne? Tierdokus. Wir gucken nicht nur Tierdokus, in denen es irgendwie darum geht, erwischt jetzt der Raubvogel das Kaninchen oder nicht, sondern wir gucken Tierdokus, in denen wir zugucken, wie diese niedlichen Tiere ihren Tag bestehen und wie diese niedlichen Tiere irgendwie durch die Gegend laufen und essen und kacken und ficken und schlafen und ihre Babys zur Welt bringen und aufziehen und was weiß ich was. Und ja, natürlich, bei Wildlife-Dokus schwebt immer die Gefahr drüber, dass dann der Wolf kommt und dich aufisst. Aber das ist nicht der, das ist nicht, da ist kein Spannungsarg drin. Es geht darum, diese Lebewesen zu beobachten und zu sehen, wie sie halt so ihr Ding machen. Und ja, das ist auch worauf, also, ne, ich meine, ich schreibe charakterzentriert und da ist das sowieso schon mal.
Ja, ich meine, vielleicht müssen wir in den Shownotes nochmal unsere Folge zu Spannung versus Interesse verlinken, weil ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, auf den ich halt auch hinaus wollte, mal ganz davon abgesehen, aber das ist eine andere, eine andere Kanne von Würmern, die wir jetzt nicht aufmachen müssen, dass ich halt dachte so, okay, aber wenn du 45 Minuten YouTube-Video brauchst, um mir zu erzählen, dass du gerne ein drittes Spiel hättest, das quasi das zweite Spiel ungeschehen macht, weil dir das nicht gefallen hat, warum spielst du dann nicht einfach nur Teil 1?
Ja.
So, weil ne, das ist halt auch immer so ein bisschen so in diesem Rezeptionssnobismus, sage ich jetzt mal, weil es fühlt sich halt teilweise sehr herablassend an. Und wie gesagt, vielleicht kommt daher auch irgendwie so ein bisschen meine gegenderte Sichtweise, weil ich finde, das hat immer so ein bisschen was von Mansplaining. Es ist so, mir gefällt das nicht, also ist das handwerklich schlecht. Und denke so, nee. Also in der Hälfte des Statements wird ein Schuh draus. Dir gefällt es besser, wenn die Geschichte an dem Punkt zu Ende ist, wo wir uns jetzt mit unserem traurig bittersüßen Ende abgefunden haben. Okay. Dann erkläre das doch für dich zum Ende der Geschichte und dann ist das doch fein. Dann ist das doch toll. Und alle Leute, die halt irgendwie gerne, die halt so wie ich sind und sich halt denken, ich möchte aber gerne noch durch 500 Reifen mit abnehmender Bescheuertheit springen, weil ich gerne ein Happy End haben würde zu dieser Geschichte, die können das dann machen.
Genau.
So, aber ne, so dieses Bewusstsein scheint uns irgendwie so ein bisschen kulturell abhanden zu kommen, dass nicht jede Geschichte jedem gefallen muss. Auch da, ne, wieder so das generische Maskulinum, sorry, aber wir reden immer noch über die Gaming-Szene und das ist halt nun mal leider so ein Space. Ne? Aber das umgekehrt halt, wenn dir etwas nicht gefällt oder wenn du, wie in diesem Fall, wahrscheinlich nicht die Zielgruppe für etwas warst. Das nicht heißt, dass das Ding, was nie dazu gedacht war, dass es dir gefällt, handwerklich schlecht gemacht ist, weil es dir nicht gefällt.
Naja, man möchte halt gern das Maß aller Dinge sein, ne? Mann mit
Also wie gesagt, in der Gaming-Szene reden wir halt oft und viel mit und über Mann mit zwei N, weil es halt einfach eine statistische Wahrscheinlichkeit ist.
Ja, also faktisch ist es so, dass die Hälfte der Gaming-Gemeinschaft aus Frauen besteht. Das wird halt nur gerne ignoriert. Also
Ja, das ist, also wie gesagt, ob das 2004 schon so war, weiß ich jetzt nicht, aber ne, wie gesagt, inzwischen ist das definitiv so. Aber das ist ja auch bei anderen, es ist ja auch bei anderen Medien tatsächlich einfach so, dass es gibt halt Zielgruppen für Dinge. Und wenn du nicht zur Zielgruppe von Dingen gehörst, ne, wie gesagt, es gibt sehr viele Dinge, für die ich nicht die Zielgruppe bin.
Ich finde, dass dieses Leselern-Bilderbuch für Kleinkinder viel zu simplistisch geschrieben war. Da war überhaupt kein Plot, keine Charakterentwicklung, keine Spannung.
Ja, 6 minus, handwerklich scheiße, weil ich habe mich gelangweilt. Weil da steht drauf bis zu 12 Jahren, aber ich wollte es aus irgendwelchen Gründen trotzdem wahrnehmen und denken, dass es für mich ist.
Genau.
Das ist jedenfalls mein Wort vom Sonntag in diesem Moment, dass ich kurz irgendwo unterbringen wollte. Einfach nur, weil es mir aufgefallen ist und weil wir ja in der letzten Workshop-Folge schon darüber gesprochen haben, dass es manchmal halt auch ganz bereichernd sein kann, sich halt so ein bisschen metamäßig mit Medien und Medienrezeption zu beschäftigen, auch wenn man jetzt nicht so diese angeborene Literaturwissenschaftlerkrankheit hat. Weil es halt, wie gesagt, auch informieren kann, was man in seinen eigenen Geschichten so tut. Also ich werde mit Sicherheit anders, also nachdem ich mir jetzt diese ganzen Gedanken gemacht habe und vor allen Dingen halt auch irgendwie festgestellt habe, so okay, dein Take finde ich irgendwie doof, geh weg, werde ich mir natürlich mehr und dezidierter Gedanken darüber machen, wie ich halt ein ähnlich bittersüßes, tragisch, gutes, wie auch immer, Ende gestalten werde, um eben zu verhindern, dass es halt so rüberkommt wie, naja, aber na, das ist halt nur was für Literaten, weil Happy Ends wollen ja nur Schwachköpfe. Und ich denke, ja, nein. Nein,
genau.
Das tun wir nicht. So machen wir das nicht.
Genau. Aber guck mal, jetzt so. Hast du auch 40 Minuten lang über Final Fantasy geredet. Fast so lange, wie ich vorher geredet habe. Das heißt, du hattest
doch was beizutragen. Nicht so lange, wie ich über Kung Fu Panda reden konnte, aber was soll's. Ihr müsst jetzt halt leider während dieser Phase, in der ich jetzt einfach nicht so viel krass detailreich über meine Geschichte erzählen kann, müsst ihr euch halt sehr viel damit beschäftigen, was ich in meiner Freizeit so mache. Es tut mir sehr leid.
Ja, aber zumindest hast du jetzt sehr, sehr erfolgreich dazu beigetragen, dass auch diese Folge wieder über anderthalb Stunden lang ist. Und sich bewahrheitet, dass wir einfach nicht in der Lage sind, kurze Folgen zu machen. Wobei wir haben einmal haben wir mal eine unter eine Stunde Folge gemacht.
Ja, das stimmt. Wie das passieren konnte, frage ich mich bis heute. Aber
ja, das ist die absolute Seltenheit.
Es ist eine einmalige Ausnahme, die Regel bestätigt, und manchmal muss das auch vorkommen. Soll ich noch kurz erzählen, was wir nächste Folge machen?
Ja, was machen wir nächste Folge?
Nächste Folge hatten wir geplant, uns nochmal Erste-Hilfe-Kasten-mäßig so ein bisschen mit Plotting zu beschäftigen.
Stimmt.
Wir haben ja schon relativ viele Folgen dazu gemacht, hatten wir festgestellt, aber man könnte ja zumindest nochmal aus der Anfängerperspektive darüber sprechen, was mache ich eigentlich, wenn ich mit diesen ganzen Konzepten überhaupt nichts anfangen kann und mich das eigentlich schon abschreckt. wenn ich so ein Beatsheet auswendig lernen soll. Und nochmal so ein bisschen Einblick darüber geben, zum einen, ne, was, dass es halt super viele verschiedene Konzepte gibt, zum anderen, dass keins davon irgendwie ein goldenes Ticket zu.
Mein Vorschlag für die Folge auch nochmal war, die nochmal Aktstruktur wirklich total zu vereinfachen, auf das allergröbste Übersicht runterzubrechen, damit es für Anfänger, weil ich meine, so die absoluten Feinheiten und auch von so einem Beatsheet, die einzelnen Details und Unterscheidungen irgendwie, was ist Dark Night of the Soul, was ist Bad Guys Close In, was ist der Unterschied zwischen Inciting Incident und Discussion und überhaupt, das ist ja für, wenn man ganz am Anfang steht und überhaupt erst anfängt, eine Geschichte zu schreiben, ist das ja auch noch gar nicht relevant, sondern das ist dann was, mit dem man sich beschäftigen kann, wenn man irgendwie die Geschichte dann schon mal so grob fertig geplottet hat und das Gefühl hat, da fehlt noch was. Und da so eine.
Oder sogar schon fertig geschrieben hat. Ich werde mich noch mal so ein bisschen mit meinem Entstehungsprozess vom Rosenfriedhof beschäftigen, weil da kann ich mich dran erinnern, habe ich erst, nachdem das Ding schon fertig war, eigentlich mit Aktstruktur, also rückwärts geplottet quasi. So Aktstruktur im Nachhinein irgendwo aufgelegt, um halt Pacing und sowas zu verbessern. Das geht ja auch.
Ne? Genau.
Von daher und ist da das halt einfach so ein paar Herangehensweisen, die wir da nochmal kurz vorstellen können, wie man das alles nicht so furchtbar erschlagend wahrnehmen kann.
Genau, ich würde sagen, das wäre so der größeren Mehrwert, den wir da ganz frisch gebackenen AnfängerInnen geben könnten mit dieser Folge. Aber wie das immer so ist, das Feinplotting der Folge findet dann irgendwie in der Woche vorher noch statt. Also.
Ja, aber ich denke, wir werden auf jeden Fall so ein paar interessante Sachen zusammentragen, und wer weiß, vielleicht wird es ja dann auch eine kürzere Folge.
du hast echt noch Träume.
Ich glaube nicht dran, aber wir werden es erleben.
Okay, ja.
In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal.
Bis denn. Ciao, ciao.